Neues bei Neustädter. Das aktuelle Thema von Radio Vorarlberg.
Moderne Landwirtschaft. Was wird Wirklichkeit? Was bleibt Wunschdenken? Das ist heute mein Thema und damit wünsche ich Ihnen Mahlzeit. Allseits wird die saubere Landwirtschaft propagiert. Gibt es die aber wirklich?
Das Thema ist ja Nachhaltigkeit. Man liest es ja in allen Medien und überall. Es ist jeder Landwirt interessiert, seine Ressourcen zu schonen und auf die nächste Generation übergehen zu lassen.
Fix ist, der Druck steigt. Die Preise machen den Bauern Kopfzerbrechen.
Das ist die große Frage, wie die Zukunft hier aussehen wird. Wenn die Preise sich weiterhin so auseinanderentwickeln, dann werden wir hier über kurz oder lang natürlich Schwierigkeiten bekommen.
Der Markt bestimmt den Preis und man sollte das produzieren, was der Markt will.
Etwas, was natürlich zu bedauern ist, dass diese kleinen Strukturen der Landwirtschaft nicht immer das Qualitätsdenken haben, was eben schon etwas größere Betriebe in Niederösterreich oft vorzufinden sind.
Bleibt der natürliche Kreislauf in der Natur auf der Strecke?
Durch gewisse Berater hat man das forciert, oder dass man einfach schauen muss, man noch mehr Gräs in die Kuh reinbringen oder hat noch mehr Futter oder einfach, dass man die Kuh aufs Wort schickt und das die Kuh fressen lässt.
Die moderne Landwirtschaft ist heute unser Thema. Wie erleben Sie die Bauern? Was können wir Konsumenten dazu beitragen, dass die Landwirtschaft nachhaltig ist, bleibt oder wieder wird? Ihre Meinungen wie immer unter Dornbirn 3830 oder via Mail an radio.vorarlberg@orf.at.
Neues bei Neustädter. Das aktuelle Thema von Radio Vorarlberg.
Name ist Bernhard Stetter. Am Montag mit folgender Mannschaft. Am Telefon Irina Basch, Abwicklung Franz-Karl Fessler, Produktion Marc Spagola. Mein Thema heute, die moderne Landwirtschaft. Was bleibt Wunschdenken? Was könnte Wirklichkeit werden? Wie schaut es aus mit dieser sauberen Landwirtschaft, die da allgemein in unserem Land ja propagiert wird? Wie nachhaltig kann ein Bauer sein, wenn er überleben will? Und was verlangt der Markt? Was verlangen vielleicht wir Konsumenten? Ich freue mich wirklich, dass Anita Idel bei mir ist. Sie ist Expertin für artgerechte Nutztierhaltung, Vertreterin der Biodiversität. Sie ist studierte Veterinärmedizinerin und hat auch Landwirtschaft studiert. Also sie weiß, wie es läuft und wovon sie spricht. Grüß Gott, Frau Idel.
Ich freue mich auch, Herr Neustädter. Guten Morgen.
Herzlich willkommen. Sie sind heute Abend bei einer Veranstaltung in der Landwirtschaftsschule und da steht etwas Bemerkenswertes in dieser Einladung drinnen, nämlich wie gelingt es, die Wünsche der Kunden in konkrete Preiszuordnungen überzuführen? Es ist mir deshalb so wichtig, weil es ja auch darum geht, meiner Ansicht nach, wie wir Konsumenten, wie wir Kunden das beeinflussen können. Geht da die Landwirtschaft, allgemein jetzt gefragt, an uns Konsumenten vorbei?
Sie geht ein Stück an uns Konsumenten und Konsumentinnen vorbei, ja. Denn man hat ja oft, nehmen wir das Beispiel Discounter, Supermarkt, eine scheinbar große Auswahl. Wenn man dann einmal mal dahinter schaut, was hinter sich bestimmten Siegeln verbirgt, dann muss man ja oft feststellen, im Grunde war es dann doch immer eigentlich die gleiche Herkunft. Und insofern geht zum Teil etwas an uns vorbei. Ja, die Transparenz ist nicht da. Wir brauchen eine Preistransparenz. Was müssen wir wissen vom Produkt? Wir müssen wissen, wer es wo, unter welchen Umständen, wie produziert hat.
Ist das überhaupt möglich?
Ja.
Schon.
Diese Transparenz ist nicht nur möglich, sie ist perspektivisch auch notwendig. Man wird nur zu einer Wahlfreiheit für uns, ich bin ja auch Konsumentin, Sie sind Konsument, man wird nur zu einer Wahlfreiheit kommen, wenn man diese Transparenz hat. Und das bedeutet vor allen Dingen die Internalisierung der Externalisierung von Kosten. Was bedeutet das?
Ja, bitte,
an vielen Produkten hängen Kosten, die sich aber im Preis nicht widerspiegeln. Nehmen wir nur die soziale Situation. Unter welchen Arbeitsbedingungen heute zum Teil, und sei es auch von wo wir importieren, Lebensmittel produziert werden. Dieser Bereich, aber natürlich auch den Preis, den die Tiere zahlen, aber auch der Preis, den die Natur zahlt, das Klima und der Boden, die Bodenfruchtbarkeit.
Da sind wir bei dem, was Sie sozusagen, ich hätte fast gesagt predigen, aber vertreten und lehren. Ich habe mir das ein wenig angeschaut. Sie haben mir ja verdienstvollerweise ein bisschen Unterlagen zukommen lassen. Damit es die Hörerinnen und Hörer auch ungefähr mitbekommen. Ich fasse das jetzt sehr laienhaft zusammen. Sie müssen mich entschuldigen, wenn ich einen Blödsinn rede. Sie sagen, jeder Bewohner des Bodens, auch wir, die wir auf dem Boden sind, kann etwas dazu beitragen, dass dieser Boden möglichst fruchtbar ist, wenn wir ihn nur lassen. Stimmt's?
Ja. Und da muss man natürlich sich jetzt veranschaulichen, Bewohner des Bodens, wer ist denn da gemeint? Ja, ganz wesentlich die, die im Boden sind, die Regenwürmer. Die Regenwürmer sind die, die letztendlich aus verrottenden Wurzeln Humus machen. Und Humus ist die kostbarste Basisressource, die wir auf der Welt haben. Der Humus hält auch Wasser fest. Im Endeffekt ist es der Boden und das Wasser als Grundressource, was zusammenhängt. Und alles, was dann gedeiht mit den vielen Billionen Mikroorganismen, die da im Boden leben, das macht letztendlich die Bodenfruchtbarkeit aus. Und je mehr Menschen wir auf unserem Globus werden und sozusagen immer weniger Fläche pro Kopf für die landwirtschaftliche Lebensmittelproduktion zur Verfügung steht, umso wichtiger wird die Qualität dieses Bodens und natürlich auch des Wassers, um auf Dauer verfügbar zu sein. Denn in der Ankündigung der Sendung habe ich ja vorhin auch gehört, dass der Begriff zukunftstauglich fiel. Und zukunftstauglich heißt auch verantwortbar. Und da ist man gleich bei der ganzen Dimension. Und all das gehört in diese Preistransparenz rein.
Und es geht jetzt auch um die Frage, inwiefern unsere Landwirtschaft, unsere kleine Landwirtschaft hier in Vorarlberg in diese Richtung geht, der Zukunftstauglichkeit. Und ich habe mich bei diversen Experten umgehört. Mal schauen, wer alles jetzt wirklich zu Wort kommt in dieser Sendung. Als Ersten möchte ich zu Wort kommen lassen den Thomas Jutz von der Landwirtschaftskammer. Er ist dort Tierzuchtdirektor. Und er sagt, die Bauern im Land sind sich ihrer Verantwortung schon bewusst.
Das Thema ist ja Nachhaltigkeit. Man liest es ja in allen Medien und überall. Es ist jeder Landwirt interessiert, seine Ressourcen zu schonen und auf die nächste Generation übergehen zu lassen.
Ist das wirklich drinnen in den Leuten?
Ich denke schon, soweit ich die Leute im Großteil, es gibt immer wieder Ausnahmen, schwarze Schafe wie überall. Und wir sind bemüht, also diese schwarzen Schafe, die nicht viele sind, zu beraten, auf den sozusagen nachhaltigen, richtigen Weg zu bringen. Man kann die Leute nur beraten und nicht zu nichts zwingen. Es ist eine freie Gesellschaft, aber ich denke, der überwiegende Teil, der Großteil, den ich kennenlerne, dort ist es drinnen.
Frau Idel, ist es drinnen in den Bauern? Was würden Sie sagen? Ich weiß schon, Sie kennen jetzt nicht die ganzen Ländlebauern persönlich, aber jetzt im Prinzip.
Ein ehrliches Jein.
Ja, okay.
Denn wenn es jetzt um die Nachhaltigkeit geht, von der ja auch Herr Jutz gerade gesprochen hat, dann bedeutet das ja einmal für mich als Person, als in dem Fall dann Bäuerin, für meinen Betrieb, für meine Familie, für meine Kinder. Es geht ja hier um eine Landwirtschaftsschule, also geht es um die, die heute die Landwirtschaft von morgen ja lernen. Aber es geht natürlich auch um die, in dem Fall jetzt hier die regionalen Vorarlberger Aspekte. Es geht dann insgesamt auch um die Volkswirtschaft und letztlich auch natürlich um die globale Situation. Wir alle drehen mit an diesem Rädchen Klimawandel und können den noch weiter provozieren. Wir könnten ihn aber gerade in der Landwirtschaft auch begrenzen. Also es ist insbesondere die Landwirtschaft, die ein Potenzial hat, richtig Positives gegen den Klimawandel zu tun.
Eher regional sieht das Ganze der Herr Dobler aus Bregenz. Grüße, Herr Dobler.
Grundsätzlich denke ich mir, dass der Konsument schon wieder bereit wäre, etwas tiefer für Produkte, die im Land und auch in Österreich erzeugt werden, wieder auszugeben. Aber ich glaube, es liegt am Erzeuger, Vertrauen wieder zu schaffen, und zwar hundertprozentiges Vertrauen. Und dann wird und vor allem kann der Österreicher auch etwas mehr Geld für Ware, die wirklich nachhaltig hier in unserem Land erzeugt wird, wird das wieder aufwärts gehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Sagt der Herr Dobler, also die Konsumenten sind bereit, etwas mehr zu zahlen. Das ist die Entscheidung von jedem selber. Frau Idel, jetzt am Schluss dieser ersten Runde. Der Herr Dobler hat auch das Wort Vertrauen, Zurückgewinnen des Vertrauens verwendet. Wie hoch ist dieser Vertrauensverlust? Wie gravierend?
Mit jedem Skandal bricht entscheidendes Vertrauen weg. Und wir müssen auch als Konsumentinnen sehen, wo sind eigentlich die Risiken auf unterschiedlichen Ebenen, die immer wieder fast schon automatisch dann auch zu diesen Skandalen führen. Das war jetzt die Negativseite. Und die Positivseite, Vertrauen nicht nur nicht verlieren, sondern Vertrauen mehren. Dazu gehört wieder die Transparenz. Und die ist natürlich umso machbarer und umso überzeugender, je enger der Faden ist zwischen den Konsumentinnen und denen, die die Lebensmittel erzeugen, je kürzer die Wege sind.
Also regional hier produziert, hier konsumiert. Und alle haben eine Freude. Die moderne Landwirtschaft, was bleibt Wunschdenken, was wird Wirklichkeit werden? Das ist heute das Thema in Neues bei Neustädter. Gast bei mir ist Anita Idel, Expertin für artgerechte Nutztierhaltung und Vertreterin der Biodiversität. Das ist so, dass die Vielfalt im Boden erhalten. Und ich habe ein Mail bekommen, Frau Idel, von der Elisabeth Feuerstein, Initiative für traditionelle Nutztierrassen und Kulturpflanzen in Vorarlberg. Und ausführliches Mail, ich möchte zwei Punkte herausnehmen. Der Vorschriftenwahn in der Landwirtschaft ist inzwischen abendfüllend, wird immer ärger, schreibt die Frau Feuerstein. Und die Landwirtschaft ist inzwischen müde durch Förderungen, durch die ständige Jagd nach irgendwelchen Förderungen. Wie sehen Sie das? Gerade der Förderungswahn.
Ich denke, müde durch Förderung ist eine total tolle Formulierung, weil es weist ja auf zwei Tatsachen hin. Einmal werde ich müde, ob der vielen Seiten, die ich da als Landwirtin, Landwirt ausfüllen muss, um diese Förderungen zu bekommen. Und dann bin ich müde. Mhm. Und dann kann man sich gut vorstellen, dass ich dann nicht mehr den kreativen, freien, diesen Freiraum im Kopf habe, den ich brauche, um mir darüber Gedanken zu machen, wofür brauche ich denn eigentlich Geld? Denn, dass es Förderungen gibt, finde ich gut und absolut notwendig und bin auch froh, dass es auch in der nächsten Legislaturperiode aus Brüssel wiederum für die Landwirtschaft den größten Finanztopf geben wird. Die Frage ist, wofür? Wo geht das Geld hin?
Das ist die Frage. Ganz genau. Wo geht's Geld hin? Geht's an die richtige Stelle?
Wenn ich jetzt nur mit Ja und Nein antworten darf, dann sage ich Nein.
Nein, warum? Jetzt können Sie länger antworten.
Von den ganz groben Zahlen her, die Landwirtinnen und Landwirte, so die überhaupt heute Zeit haben, am Radio zu sitzen, werden das wissen. Aber viele Konsumentinnen wissen das ja gar nicht. 80% der Gelder gehen für Deutschland kann ich die Zahlen sagen, an 20% der Betriebe und im Grunde EU-weit geht es in eine ähnliche Richtung. Das heißt aber umgekehrt, dass sich 80% der Betriebe mit 20% des Geldes begnügen müssen. Und von den Großen, die da Geld bekommen, da gehört dann zum Beispiel die Lufthansa dazu. Also was brauchen wir?
Die Lufthansa bekommt Agrarförderung.
Die Lufthansa bekommt Agrarförderung, fragt sich jeder mit gesundem Menschenverstand. Warum? Weil sie europäische EU-Agrarprodukte exportiert. Also jeder Flug über den großen Teich, da wird exportiert und dafür gibt es dann Geld. Südzucker kriegt viel Geld. Auch Sie hier in Österreich werden die Großen haben, die hier Geld bekommen, wo es eine öffentliche Diskussion darüber gibt.
Hochspannend, wenn diese Bilanz dann wieder
so. Also mit anderen Worten, was müssen denn die Kriterien sein? Und diese Kriterien, die müssen sich dann genau messen an Nachhaltigkeit, an Verantwortbarkeit. Das sind natürlich so lange Worthülsen, wie man es nicht konkreter benennt. Für mich gehört zu jeder Förderung, und das erwarte ich mir künftig auch von der Ausbildung, auch an den Universitäten, auch an den Landwirtschaftsschulen, dass die Bodenfruchtbarkeit, die Erhaltung und Förderung der Bodenfruchtbarkeit da eine ganz große Rolle spielt. Und dass eben man eben nicht nur guckt, wofür gibt es Geld und mich dann arrangiere im Rahmen dieses Korsetts, sondern eben wir wirklich auch wieder gefördert die Möglichkeit haben, uns zusammenzusetzen, auch auf Dorfebene und zu überlegen, was brauchen wir hier für eine weitere regionale Entwicklung mit den Landwirten, mit den Menschen, die da wohnen.
Gutes Stichwort, die Ausbildung der jungen Bauern. Und zwar bin ich bei der Landwirtschaftsschule in Hohenems natürlich gelandet mit dieser Frage. Und der Diplom-Ingenieur Jakob Behmann unterrichtet dort. Und ich habe ihn gefragt, welche Lehre bekommen unsere Nachwuchsbauern sozusagen tagtäglich serviert? Hier seine Antwort, der Jakob Behmann.
Auf der einen Seite haben wir hier Betriebe natürlich, sehr viele Familienbetriebe, die über Generationen in einer Hand bleiben und sind und deswegen natürlich auch nachhaltig arbeiten. Wir versuchen das aber auch in Kreislaufdenken an unsere Schüler weiterzubringen, denken in weiterhin in diesen Familienbetrieben, die müssen weiterlaufen, sonst haben wir hier Probleme in diesen kleinräumigen Strukturen im Vorarlberg.
Wie sind diese Familienbetriebe überlebensfähig?
Das ist die große Frage, wie die Zukunft hier aussehen wird. Wenn die Preise sich weiterhin so auseinanderentwickeln, dann werden wir hier über kurz oder lang natürlich Schwierigkeiten bekommen. Und das können diese Familienbetriebe alleine nicht abfedern. Hier muss weitergedacht werden. Hier, denke ich, ist auch die Politik gefordert.
Woran denken Sie?
Ich glaube nicht, dass das unbedingt alleine mit Förderungsmaßnahmen abgegolten werden kann. Ich finde das als wichtigen Weg, um Strukturveränderungen herauszubringen oder herauszukristallisieren. Aber auf Dauer müssten sich hier die Preise für die Landwirte natürlich bewegen.
Sind die Preise wirklich so im Keller, Frau Ihl?
Ja. Und warum sind sie im Keller? Weil der kleine Familienbetrieb, an den jetzt Herr Behmann vielleicht gerade
was
halt gedacht
bei uns auch die Struktur ist im Land.
Ja, ja. Der muss konkurrieren. Nehmen wir mal das Thema Fleisch. Und es kommt ja nicht nur die Soja aus Südamerika, es kommen eben auch Fleischmengen. Und wenn man sich dann überlegt, wie werden die produziert, und dann kommt man eben genau dahin. Die werden unter Verhältnissen produziert, die sehr bodenzerstörend sind, wasserbelastend, Wasser verbrauchen, letztendlich auch großes Stichwort biologische Vielfalt. Und all diese Überintensität belastet letztendlich wiederum das Klima, unter der dann die Landwirtschaft am meisten zu leiden hat. Also ich meine, im Augenblick haben wir Bilder, wer jetzt überflutete Spargelfelder gesehen hat, kann sich vorstellen, da kann man nur noch hoffen. Aber es gilt ja gerade vom Potenzial der Landwirtschaft her, hier eben gegenzusteuern. Denn mit jeder Tonne, die ich zusätzlichen Humus im Boden habe, entlaste ich das Klima. Das wissen die wenigsten in der normalen Bevölkerung. Aber genauso wie ich eben durch eine schlechte bodenverbrauchende Bodenbearbeitung das Klima belaste, weil da eben CO2 aus dem Boden freigesetzt wird, kann umgekehrt jede zusätzliche Tonne Humus im Boden entlastet das Klima.
Wir sind wieder bei den Hörerinnen und Hörern. Die Frau Fees ruft aus Bludenz an. Grüße.
Leider kann ich selber nicht auf den Markt einkaufen gehen. Aber ein Appell an die Mitmenschen. Tut's weniger fortgehen, einkalkulieren und geht's auf den Markt einkaufen. Die eine Hand wäscht die andere, du kriegst eine gesunde Ware und es passt. Auf dem Markt, die Menschen machen sich Mühe. Die stehen da, weil ich bin ja selber früher auf dem Markt mitgefahren, schon Jahre zurück. Da steht man um 4 Uhr morgens auf, um 6 Uhr dort mal herrichten und sie bieten eine gesunde Ware an. Das ist einfach so. Und die Leute sollen einfach hergehen und sagen, okay, kann einteilen, mache das oder das und kaufe auf dem Markt ein.
Die Konsumenten haben es schon im Griff oder können beeinflussen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, Frau Ill. Aber ist auch wirklich alles dann so schön und nachhaltig produziert, was ich da vielleicht etwas verteuert kaufe? Das ist Ihre Erfahrung dazu.
Zumindest ist die Chance groß, dass es so ist. Aber ich komme natürlich immer wieder auf die Transparenz. Nochmal. Selbst wenn es Förderung für kleine Betriebe gibt, dann gibt es ja im Grunde diese Förderung innerhalb eines falschen Systems, welches nämlich erlaubt, dass große, umweltzerstörend, tierschutzrelevant und so weiter produzieren und dass die entsprechenden Produkte in Masse und meistens auch noch fußläufig nur entfernt, man muss noch nicht mal zum Markt gehen, eben billig erreichbar ist. Und dieses billig ist aber eben nur ein scheinbar billig, das gilt ja sogar hier für uns Mitteleuropa. Wir wissen, Brunnen haben Nitratbelastung, wir haben Eutrophierung von Gewässern.
Was also ist Eutrophierung?
Eutrophierung bedeutet, dass in Gewässer, die eigentlich in einem natürlichen Kreislauf drin waren, nun durch Stickstoff, der eben aus der Landwirtschaft kommt, nun viel zu viele Nährstoffe haben. Und das führt dann zu diesem berühmten Umkippen von solchen Gewässern. Und von daher gesehen, man muss immer sehen, was ist die Gesamtsituation, in der ich jetzt meinen kleinen Betrieb möglicherweise durch wilde Wasser schiffen will. Und das Stichwort Politik ist ja gefallen. Die Politik ist hier in jeder Hinsicht gefördert. Keineswegs nur als Förderer Geld, sondern vor allen Dingen ist sie gefordert, Kriterien für das große Ganze zu formulieren. Und das passiert ja in unserer sogenannten freien Markt, der aber überhaupt nicht frei ist, ja immer weniger, dass tatsächlich diese Art von Billigproduktion wirklich gebremst wird. Und das wäre im Grunde der einfachste Weg. Diese Konkurrenten wären dann nämlich keine Konkurrenten mehr. Und dann stünde eben das saubere Produkt, in dem Fall jetzt auf dem örtlichen Markt, eben tatsächlich als konkurrenzfähig dann auch da.